weil wir Möglichkeiten, die wir haben, nicht nutzen. Die Bibel, die nennt uns ganz viele Vorbilder für Fürbitte, und das ist etwas ganz Praktisches, dass man von anderen lernen kann, wie haben die das denn gemacht und welche Herausforderungen gab es vielleicht auch bei so einer Fürbitte. Ich möchte euch 5 vorstellen, also eine Handvoll, auch nicht zu lang, aber ich denke, das bringt uns dann so ein bisschen in dieses Gefühl herein, was die Bibel vermitteln möchte, dass da ein Mensch ist, der Fürsprache hält für andere Menschen, für die Welt. Im ersten Buch Mose haben wir gerade die Geschichte von Abraham gehört. Vielen Dank, Regina. Da wurden wir richtig mit reingenommen, wie Abraham ja richtig hartnäckig handelt, wie auf so einem Bazar im Nahen Osten. Und diese Stadt Sodom, das war wirklich eine sittenlose Stadt. Es war eine Stadt, in der Vergewaltigung an der Tagesordnung waren, vom Bericht der Bibel her. Und die Boten, die da reingegangen sind, die haben einiges gesehen in der Stadt. Der Neffe von Abraham, Lot, der hat dort gewohnt. Das war noch ein Guter, war noch ein Gerechter, aber es war ihm nicht genug, seine Familie. Und Gott hat ihm Abraham ja mitgeteilt, diese Stadt muss jetzt büßen, die muss Konsequenzen ziehen. Und was hat Abraham getan? Der hat mit Gott eben gehandelt bis ins Letzte, bis Gott gesagt hat, jetzt ist mal Schluss. Er ist als Fürsprecher für eine böse Stadt eingetreten. Nicht für die Guten, sondern für eine Stadt, für die Menschen, weil er Mitgefühl hatte. Und Gott hat mit sich handeln lassen, obwohl er als Schöpfer per se immer das Recht hat, jedes Unrecht auf dieser Welt zu bestrafen. Da kann keiner sagen, ey Gott, das geht aber nicht. Gott hat jedes Recht, denn er hat uns Menschen ins Leben gerufen. Hätte es 10 moralisch Gerechte in dieser Stadt gegeben, diese Stadt wäre verschont geblieben, aber jetzt gibt es nur noch den Ort, an dem die mal gestanden haben soll. Sie wurde vernichtet. Gott ist bei seinem Gericht geblieben, weil es keine 10 Gerechten gab. In dieser Geschichte geht es nicht um die Vernichtung, sondern für mich geht es vielmehr darum, dass der Abraham mutig war, Fürbitte zu tun, selbst für Leute, die es eigentlich überhaupt nicht verdient haben, moralisch gesehen. Er hat mit seiner Fürsprache Einfluss auf Gott gehabt. Man sagt manchmal, dass unsere Gebete den Arm Gottes bewegen können. Gott ist nicht einer, der sagt, ich mach das so, basta. Sondern Gott möchte Beziehung mit den Gläubigen, mit seinen Kindern. Und er will, dass wir ihn bitten. Jesus lädt immer wieder ein, dass wir anklopfen sollen, dass wir suchen sollen, dass wir beten sollen, weil da ein Vater ist, der uns hört und dem wichtig ist, worum wir bitten. Viele 100 Jahre später gibt es die nächste Szene. Wir reisen nach Persien und da lesen wir in Esther Kapitel 7 von einer mutigen Frau. Wer bittet hier für wen? Da ist die jüdische Königin Esther. Sie kommt also von den Juden, die wurden dahin verschleppt und sie hat den König Ahasveros geheiratet. Und trotzdem war das total riskant, dass sie ihren Mann was fragt, weil das war in aller Öffentlichkeit und ihr Mann war einer, der die Leute den Kopf kürzer macht. Auch die Vorgängerin von der Esther, zack, weg, weil sie ihn dort brüskiert hat, weil er keine Lust hatte, dort zu antworten. Die Bitte ist riskant und überhaupt keine Kleinigkeit. Wir lesen in Esther 7, Vers 4, wieder ganz förmlich, bittend, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, wir sind verkauft, dass wir vertilgt und getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft worden, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen muss. Hier sieht man, dass die Fürsprache den Respekt für den, den man bittet, schon ausdrückt. Und das ist hier bei einem weltlichen König. Wie viel mehr ist das, wenn wir mit Gott reden? Wir können nicht einfach sagen, ey, ja, ey, komm, mach mal, zack. Ja, wer sind wir denn? Gott ist immer noch Gott und wir sind immer noch Menschen. Aber wir können sagen, Gott, du sagst, dass wir beten sollen für andere. Und du willst ein Vater sein und du hörst unsere Gebete. Und deswegen traue ich mich jetzt zu dir und ich möchte dich damit nicht nerven, aber bitte mach doch, bitte tu doch etwas. Respekt ist also hier drin. Mit ihrer Fürsprache, da hat Esther damals die Auslöschung der Juden im ganzen Großreich Persien verhindert, weil sie mutig war. Und manchmal ist es auch mutig, wenn wir Gott um was bitten. Ich glaube, bei manchen Bitten, da würden wir sagen, oh, also darum bei Gott bitten, das ist zu groß. Also das, nee, also damit will ich ihn jetzt nicht. Wir haben so viel Einfluss, wenn wir zu unserem Vater im Himmel reden können und ihm bitten können, nicht nur so ein bisschen, mach mal eben, nicht McDonald's, sondern wirklich beständig und ehrlich. Manche Fürsprache birgt ein großes Risiko für den Fürsprecher. Und da gibt es auch so diesen bekannten Spruch, gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Oder geh nicht zu deinem Chef oder dem obersten Chef in deiner Firma oder im Konzern und erklär ihm die Welt, als wenn du jetzt da ein Recht hast. Aber die Bibel lädt uns ein, mutig zum König aller Könige zu kommen, zum Schöpfer des Universums und einzutreten, wie ein Priester für andere, einzutreten für diese Welt, für Menschen in Not. Im gleichen Land, gleiche Stadt, Susa, da gab es dann noch den Nehemia, auch der war verschleppt. Und Nehemia, der hört dann von der Zerstörung von der heiligen Stadt Israels, von Jerusalem, das war so schön, Jerusalem war ein Traum. Und dann wird Jerusalem vernichtet, die besten Leute werden deportiert in die Fremde und er ist so niedergeschlagen, als er das hört, dass er nicht nur fastet, also mit dem Essen aufhört, sondern er betet auch inständig zu Gott. Und das lesen wir im Buch Nehemia 1. Als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und ich weinte und ich trug Leid tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich dir jetzt bringe, Tag und Nacht, für die Israeliten, für deine Knechte. Und ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Ich und meines Vaters Haus, wir haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Das Gebet geht noch ewig weiter. Die Fürbitte geht ewig weiter, weil die Fürbitte aus dem Herzen kommt. Und hier sehen wir bei Nehemia was anderes bei der Fürbitte, dass man selber ergriffen ist von der Not anderer. Dass man nicht aus Prinzip sagt, ja, ich bete jetzt mal für die Welt, ich bete für die Leute in Prenzlau, die sonst verloren gehen ohne Jesus. Weil das macht man so als Christ. Nicht das ist Fürbitte, sondern Fürbitte ist, dass ich diese Menschen sehe und mit ihnen leide, dass sie Gott nicht haben, dass sie Jesus nicht haben, dass sie die Hoffnung nicht haben und dass sie alleine sind. Und es lässt mir keine Ruhe und deswegen treibt es mich zum Gebet für diese Menschen. Nehemia ist uns ein Vorbild und er ist uns an der zweiten Stelle auch noch ein Vorbild. Wenn ich manchmal bete für Leute, dann merke ich, ey, Moment, ich habe eigentlich die gleichen Probleme. Ich bete für jemanden, der vielleicht ein Problem in der Ehe hat und ich merke, im Moment mit meiner Frau ist vielleicht auch schwierig. Ja, also manchmal führt mich die Fürbitte dahin, dass ich merke, ich bin gar nicht besser. Und Nehemia, der sagt es selber, ich selber, meine Familie, die Familie war das Heiligste, was man so hatte als Jude neben dem Glauben. Die Familie, wir haben auch gesündigt, wir haben auch Gottes Gebote verlassen. Wir haben es verdient, in der Fremde zu sein. Also eine Fürbitte macht was mit uns. Und er sagt, Gott, ich bete hier nicht nur für andere, sondern ich bin selber Teil des Problems. Wenn du betest für deine Verwandten, deine beste Freundin, deinen besten Freund, den Nachbarn, Kollegen, dann lass doch dein Herz mit dabei warm werden und lass es leidenschaftlich sein, so wie Nehemia das gemacht hat. Gehen wir weiter jetzt zu Jesus Christus. Jesus, zu dem sind viele Menschen gekommen. Wir lesen da immer wieder, dass da ein Vater, eine Mutter, ein Vorgesetzter kam und Fürbitte gehalten hat, eine Fürsprache bei Jesus gehalten hat. Mein Sohn ist krank, meine Tochter, mein Knecht ist krank, ist tot, was auch immer. Da sind Menschen zu ihm gekommen und so können wir genauso zu Jesus kommen, denn Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir können auch jetzt diese Menschen in unserem Umfeld, unsere Nächsten, können wir im Gebet ihm bringen. Aber noch beachtlicher finde ich dann Jesus selbst, der selber Fürbitte tut im Kapitel 17 vom Johannesevangelium. Ich lese das nicht alles vor, das ist viel zu lang. Es geht mir darum, dass wir die Fürbitte ein Gespür dafür bekommen und dass wir Lust bekommen, wieder neu zu sagen, wir machen das auch selber. Jesus in Kapitel 17 im Johannesevangelium, er bittet seinen Vater im Himmel, dass er selber verherrlicht wird, dass er also die Kraft hat fürs Kreuz, denn das Kreuz steht einige Tage vor, also er ist kurz vor der Kreuzigung. Und er bittet für sich selbst, aber dann auch für die jüngere Generation, die da sitzen, seine Freunde und alle, die später durch die Jünger zum Glauben kommen. Für alle Christen aller Zeiten betet Jesus selbst. Und ich lese nur ein paar Verse vor aus Johannes 17, Vers 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die 12 Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein. Sie sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das, was hier gesagt wird von Jesus, ist, er bittet um die Einheit von Christen. Und eine Einheit, das ist keine Sache, die selbstverständlich ist. In keiner Gemeinde dieser Welt, in der Christenheit 2000 Jahre lang. Einheit ist immer etwas, wofür man kämpfen muss. Und die Einheit, sagt Jesus hier in diesem hohepriesterlichen Gebet, die kommt nur, wenn wir verbunden sind, jeder Einzelne mit Jesus verbunden ist, am Weinstock dran ist, dann sind wir durch Jesus auf einem gemeinsamen Nenner. Und nur wenn dann seine Liebe und sein Geist in unser Leben strömt, nur dann bekommen wir auch die richtige Einstellung, gemeinsame Sache zu machen. Und all das, das entsteht nur, wenn wir das hören, wenn wir es lesen, wenn wir Gottes Wort immer wieder hochhalten und sagen, worum geht's Gott denn? Was will er denn? Wofür betet Jesus denn? Um Einheit. Und wenn bei uns irgendwo das mit der Einheit, ne, es gibt die perfekte Einheit nicht, ich habe auch die perfekte Gemeinde noch nie getroffen oder so, habe auch noch nie jemand getroffen, der sagt, ja, alles nur toll. Es geht darum, dass wir, so wie Jesus dafür gebetet hat, unsere Einstellung mit seiner synchronisieren, dass wir das Gleiche wollen, was er will, dass wir auch dafür beten, dass wir eins sind als Gemeinde, trotz aller Unterschiedlichkeiten, trotz aller Vielfalt, das ist ja in Ordnung, aber dass wir unterm Strich durch Jesus eins sind und diese Einheit leben und auch genießen und nach außen ausstrahlen. Er sagt, die Welt wird daran erkennen, dass der Retter, der Messias geschickt wurde, dass Jesus der Messias ist, wenn seine Leute das verkörpern, was Jesus verkörpert hat. Die Fürbitte zeigt uns also auf, wofür wir als Christen auch beten sollen und kämpfen sollen. Die Verbindung durch Jesus, durch das Wort der Bibel, und die Liebe. Fünftes Beispiel noch, da haben wir einen Fürbitter und das ist Paulus. Seine Briefe, die sind, wenn man die genau anguckt, meistens am Ende und manchmal auch am Anfang. Da sind so Aufzählungen dran, woran er noch denkt und wofür er betet. Und er geht da nicht zu sehr in Details. Er sagt nicht konkret für den Apollos, der jetzt da und da arbeitet, habe ich die und die Gebetsanliegen, ja. Sondern er geht da so durch, wer in seiner Fürbitte, in seiner privaten Liste vorkommt, wer ihm wichtig ist, welche Gemeinde, welche Herausforderungen. Zum Beispiel hier im Philipperbrief: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Also der ist ein richtiger Beter gewesen, der war nicht einer, der groß mit Worten war, sondern der gebetet hat, der auf den Knien war, weil er wusste, da sind andere Christen in Gemeinden, die werden verfolgt. Da gibt es Gemeinden, da funktioniert das mit der Liebe, mit der Verständigung, mit der Einheit noch lange nicht. Da gibt es Gemeinden, die haben keine Ahnung, was in der Bibel steht, weil sie nur 3 Briefe abbekommen haben und noch nicht das ganze Neue Testament, weil das gab es damals noch nicht. Immer wieder bittet Paulus in den Briefen für andere und er ist da drin ein Vorbild für uns. Und er bittet auch, dass für ihn selbst gebetet wird. Epheserbrief Kapitel 6 am Ende. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Für wen? Für alle Heiligen. Und auch für mich, sagt Paulus, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, dass ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündige. Christen sollen füreinander beten. Und jeder von euch, der sagt, er ist Christ oder Christin, guckt mal links oder rechts und jeden Einzelnen, den ihr seht, solltet ihr in der Fürbitte doch immer wieder mal bedenken. Nicht erst, wenn jemand richtig krank ist, nicht erst, wenn jemand richtig Sorgen hat, sondern immer wieder liebevoll den anderen ansehen, ihm Gutes wünschen, ein gutes Wort einlegen. Für mich ist der einzige Vorteil, dass ich in Angermünde wohne, dass ich eine halbe Stunde Fahrzeit habe oder 40 Minuten. Und es gibt keinen Sonntag, wo ich nicht vorher auch hier durchgehe im Gedanken, wer hier in der Gemeinde ist, wer kommen könnte. Und auch im Gebet sage, Jesus, segne uns und hilf uns und gib uns neue Impulse. Das ist so wertvoll, wenn wir füreinander im Gebet einstehen. Und das kann ich nur empfehlen und will ich auch empfehlen heute. Was denkt ihr, warum Paulus in seinen Briefen so viele Gebetsanliegen erwähnt hat? Warum? Weil das, was er gemacht hat, Gemeindebau, Mission, das ist keine rein menschliche Aufgabe. Das ist nichts, was du an der Uni lernen kannst, auch nicht im Theologiestudium. Gemeindebau ist ein Teamwork. Gott baut Gemeinde, Jesus baut Gemeinde, der Heilige Geist baut Gemeinde. Und wir dürfen mitmachen. Aber Teamwork funktioniert nur, wenn man miteinander redet. Und wie redeten wir mit Gott zusammen? Durch Gebete. Indem wir beten für Menschen, dass sie Jesus endlich erkennen, die, die auf der Suche sind, die uns bewusst sind, die, die wir einladen wollen in den Gottesdienst, die wir einladen wollen, vielleicht sich mal zu interessieren oder Hauskreis. Wir beten, beten, Stein für Stein, Mensch für Mensch. Wir kämpfen um die Einzelnen. Und es ist so, in unserer Region bekehrt sich kein Mensch schnell zu Gott. Ganz selten. Es ist ein jahrelanger Prozess. Von -10, wo man nichts von Gott jemals gehört hat, in den Plusbereich zu kommen. Dass man Vertrauen fasst, dass die Bibel überhaupt eine Autorität fürs Leben hat, dass man sich dann irgendwann auf eine Gemeinschaft von Christen einlässt, das ist so ein weiter Weg, da braucht man so lange Puste. Und ich weiß von manchen von euch, ihr betet so lange schon für Menschen. Manchmal gibt man dann vielleicht auf. Aber Fürbitte heißt, dass wir immer wieder das Herz Gottes spüren und Gott sind unsere Lieben, unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, die sind uns, sind Gott nicht egal und sie sollten uns deswegen auch nicht egal sein. Wir wünschen uns als Stadtmission mehr Menschen, dass sie hierher kommen, dass sie hier was Gutes erleben und wir können dafür einiges tun als Gemeinde, wir können eine Willkommenskultur schaffen. Wir können schauen, wie wir mit den Menschen umgehen, wie wir zu ihnen reden. Aber es ist Teamwork. Und wenn wir nicht beten, nee, dann ist es menschlich. Und menschliche Sachen bringen keine geistliche Frucht. Beides ist wichtig, das wussten die Mönche im Mittelalter schon. Ora et labora. Arbeite und bete. Beides. Und so können wir auch, wenn wir an unsere Lieben denken, die Menschen, die uns wichtig sind, die Menschen, die wir auf der Straße sehen, die Politiker, was auch immer, wir können diese Menschen zu Gott bringen und Fürbitte tun. Manches geht langsam, aber mit beherztem Einsatz und mit ehrlichem Gebet, da bin ich sicher, da muss früher oder später etwas wachsen. Gott hört unsere Gebete nämlich. Erinnern wir uns daran. Wir haben 5 Vorbilder aus der Bibel gesehen, die uns so ein Vorbild geben. Und Fürbitte kann wirklich helfen, Gottes Arm zu bewegen. Und wir haben gesehen, dass es manchmal Mut kostet. Wir haben erkannt, dass Fürbitte auch so ein Stück weit uns demütig hält, weil wir selber oft auch gar nicht besser sind. Und weil wir selber Fürbitte brauchen von anderen. Und durch Fürbitte beten wir die Sachen, die Jesus, die Gott wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu schauen, wo schlägt Gottes Herz, wofür. Die Fürbitte ist aus einem gesunden Gemeindeleben nicht wegzudenken, denn wo nicht gebetet wird oder Fürbitte gehalten wird, da entsteht keine geistliche Frucht. So sagt es Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock. Ich will euch, ich will mich, ich will uns alle wieder einladen. Machen wir das doch. Setzen wir es um, in kleinen Schritten, aber Hauptsache vorwärts in die richtige Richtung. Dass wir für andere Menschen und für die Anliegen Gottes in dieser Welt einstehen. Und dafür möchte ich uns nochmal 5 Sachen an die Hand geben, die sind aber kurz, keine Angst. Erstens, wir können für Menschen in Not einfach ein Fürsprecher sein. Das hat noch nicht mal was mit Beten zu tun, sondern mit dem Mund, den Gott uns gegeben hat. Benis Familie, die meisten kennen ja Hesarians, die waren hier bei uns in der Gemeinde lange Mitglied und die haben dann ein Kind bekommen und 17 Monate lang hat das Standesamt ihnen nicht die Dokumente gegeben von der Geburt und ohne Dokumente kannst du nichts machen. Und die kommen aus dem Iran und ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich sag mal, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Und wenn so ein Iraner da was sagt und keine ordentlichen Urkunden beibringen kann, dann sagen die, ja, dann kann ich dir das nicht geben. Und dann habe ich selber mit der Beamtin telefoniert, als ich das mitbekommen habe, hat einen Brief geschrieben und die hat sich dann dran gesetzt und jetzt haben die zumindest mal ein Dokument, mit dem sie ein bisschen arbeiten können. Das zeigt mir, dass auch eine menschliche Fürsprache für einen Menschen, der da einfach nicht weiterkommt, weil er keine Connection hat oder weil er eben Ausländer ist oder so, ja. Eine Fürsprache kann schon rein menschlich helfen. Und vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld, in deiner Familie oder hier in Prenzlau Menschen, die eigentlich nicht weiterkommen, weil keiner zu ihnen steht. Und dann kannst du vielleicht hingehen, kannst du darum beten, ob das nicht ein Weg wäre und sagen, hier, ich lege ein gutes Wort für dich ein. Zweitens, es gibt die spontane Fürbitte. Das kennen wir hier aus unseren Gottesdiensten. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat jetzt ein Gebetsanliegen, dann würde vielleicht das eine oder andere kommen. Und wir haben schon oft erlebt, dass wenn so etwas dann, ein Gebetsanliegen kam aus der Gemeinde, dann haben wir dafür gebetet. Und wir haben immer wieder auch erlebt, dass Gott dieses Gebet zumindest so erhört hat, wie wir wollten. Wir haben auch erlebt, dass er manchmal das, was wir uns gewünscht haben, leider nicht erfüllt hat. Auch das gibt es. Aber es geht darum, hören tut Gott immer. Nachher wollen wir eine Fürbittezeit haben und wir wollen da auch etwas Raum für spontanes Gebet geben. Das heißt, wir haben die Fürbitte einmal von hier vorne, so wie wir das kennen. Aber dann können wir danach in der Stille auch nochmal links oder rechts gucken, hier in der Gemeinde. Wir können beten für andere in der Stille, dass Gott sie segnet. Vielleicht ist uns auch das eine oder andere bekannt, wofür wir konkret beten können, wo Sorgen sind oder so. Und ihr könnt auch ganz bewusst für die Gemeinde beten, dass Gott auch neue Leute hineinführt und dass wir als Gemeinde immer mehr lernen, ja, sie willkommen zu heißen und ihnen auch verständlich von Jesus zu erzählen. Das dritte kennen wir dann auch, die liturgische Fürbitte, das ist also das, was wir nachher auch machen. Die kommt in den Gottesdiensten meistens von vorne, die liturgische Fürbitte, und die ist dann auch ordentlich ausformuliert, die ist durchdacht, die Worte sind perfekt gesetzt. Und als Gemeinde, da hören wir das nicht nur, sondern wir beten es mit und wir geben unser Amen dazu. Du unterschreibst nicht jeden Vertrag, den dir irgendwer unter die Nase schiebt. Aber wenn wir so eine Fürbitte von vorne hören und sagen, Amen, dann heißt das, ja, da stehe ich genauso zu. Gott, wir wollen, dass du das auch erhörst, um Jesu Willen. Wir glauben, dass Gott diese Fürbitten auch hört. Viertens kam mir dann die spezialisierte Fürbitte in den Sinn, das Missionsgebet. Am Dienstag, diesen Dienstag soll es wieder sein, Missionsgebet, spezialisiert, man betet nicht für Hinz und Kunz und den Weltfrieden oder so, sondern zuerst einmal speziell für die Anliegen von Missionaren auf der Welt. Und immer wieder gibt es dann Berichte von Missionaren, die gespürt haben, jetzt wird gerade für mich gebetet. Und ich habe das auch schon oft erlebt, dass gerade in angefochtenen Situationen ich auf einmal sage, ja, jetzt löst sich irgendwie was und hinterher kriegst du mit, Schwiegermutter oder wer aus der Gemeinde hat gerade für mich gebetet. Halleluja, das funktioniert. Herzliche Einladung beim Missionsgebet, auch dort für die Anliegen der Missionare einzustehen. Und das fünfte und letzte, regelmäßige Fürbitte. Dafür habe ich uns mal ein kleines Lesezeichen hier erstellt. Und auf dem Lesezeichen, da haben wir einmal so ein Männchen mit verschiedenen Einflusskreisen. Da haben wir den ersten Kreis. Du kannst für dich selber bitten, aber dann ist es keine Fürbitte. Aber deine Familie, du kannst die Familie segnen, deine Kinder, dein Partner, wenn du sowas hast. Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auch im Gebet Fürbitte für die Allernächsten tun. Und dann geht es, der nächste Kreis ist ein bisschen weiter, die Verwandten, die Freunde, die uns am Herzen liegen, Kollegen, Gemeinde. Ja, das ist der weitere Kreis. Und dann kann man nochmal ganz weit auch spannen in die Welt. Da braucht man nur Tagesschau oder sowas gucken. Es gibt so viele Anliegen, weil unsere Welt so kaputt ist. Aber es macht einen Unterschied, ob es Menschen gibt auf diesem Planeten, die weiter beten, und gegen die Kriege einstehen und gegen den Hunger und gegen die Ungerechtigkeit. Denn wenn wir beten, verändert das auch uns. Denn wir wollen, dass auch in unserem Leben sowas passiert. Gottes Wille. Diese Lesezeichen könnt ihr als Lesezeichen ein Kapitel bis fünf Kapitel liest in der Bibel. Kleiner Witz. Aber wäre schön. Und wenn ihr eine Bibel habt aus Papier noch heutzutage, weiß man das ja nicht, dann könnt ihr das da gerne reinlegen. Und dann ist da in der Mitte noch die Möglichkeit, dass ihr dann Namen hinschreibt oder Symbole, Anliegen. Und vielleicht hilft euch das ein bisschen. Ihr könnt es auch an den Kühlschrank kleben oder an den Laptop, auf die Konsole vom Auto, auf den Spülkasten, obwohl da guckt man nicht so hin bei der Toilette nach hinten, ne? Dann vor die Toilette so, was auch immer. Es geht, ja, da hinten sind ja noch mehr. Es ist immer die Fülle, sonst drucke ich dir noch 100. Ich lade uns ein, nicht nur euch, sondern mich selber auch, wieder mehr Fürbitte zu tun und auch wieder neue Hoffnung auch für unsere Gemeinde zu haben. Nicht immer nur zu gucken, wir sind zu wenig und alles das, das stimmt zwar. Aber alles, was wir im Gebet Gott geben, kann Gott auch verwandeln in mehr. Amen. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam singen und Gott die Ehre geben. Vater unser im Himmel, und im Grunde ist das ja eine Vertonung vom Vater unser auch, ne?